Die Grönländer, die Dänen und die Kanadier können zumindest vorübergehend aufatmen. Sie fand der neue US-Präsident für nicht würdig, in seiner Inaugurationsrede erwähnt zu werden. Anders als die Anwohner des Panama-Kanals und die Weißspitzenhaie im Golf von Mexiko, Golf von Amerika. Sie müssen sich auf neue Herren einstellen. Welche Verheißungen oder Drohungen Donald Trump noch verlautbarte, das jetzt in der Phoenix-Runde. Die USA unter Trump. Womit muss die Welt rechnen? Unser Thema.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zugeschaltet aus Washington, ist Juliane Schäuble, USA-Korrespondentin des Berliner Tagesspiegels. Bei uns hier im Studio Katrin Klüver-Eschbrock. Sie sind Expertin für die Beziehung zwischen der Europäischen Union und den USA, tätig für die Bertelsmann Stiftung. Professor Stefan Kotz leitet das Forschungszentrum Konjunktur und Wachstum beim Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und Erik Tiansen ist Amerikaner und lebt seit vielen Jahren als Satiriker, Buchautor und Journalist hier in Berlin. Frau Schäuble, wie haben Sie denn den Tag 1 der neuen Trump-Ära in Washington erlebt oder auch erlebt?
Überlebt.
Verbracht.
Hallo, erstmal aus Washington.
Ja.
Schön, da zu sein. Sagen wir so, es war kalt, es war ereignisreich, es ging Schlag auf Schlag und es ging sehr lang. Es sind Überraschungen dabei gewesen, es sind Tiefschläge dabei gewesen für manche. Und er hat seine Show abgeliefert, wie man es hat erwarten können. Washington war gestern eine andere Stadt. Das war so. Das lag natürlich auch daran, dass wir irgendwie minus 6 Grad haben. Jetzt hatten wir minus 12 heute, dass die viele Washingtonians zu Hause geblieben sind, viele Trump-Anhänger in die Stadt gekommen sind. Aber es lag schon auch daran, dass man schon weiß, es brechen jetzt andere Zeiten an für Amerika. Und die Stimmung, das hat man so in der Stadt ganz gut gespürt.
Frau Klüver-Eschbrock, Zeitenwende. Ich glaube, Juliane Schäuble hat das gestern auch im Zusammenhang mit der Trump mit dem neuen Trump-Antritt erwähnt. Das ist ja ein viel benutztes Wort im Moment. Olaf Scholz hat es benutzt, andere auch. Ist es eine?
Nee, es ist zumindest eine auf die Spitzen getriebene Serie von Tabubrüchen. Denn das, was wir gesehen haben, war vielleicht zu erwarten. Ich spreche jetzt mal speziell die Rede an, die der jetzt amtierende Präsident gehalten hat. Das war eine Wahlkampfrede, das war eine vorwurfsvolle Rede, das war eine Kampfansage. Aber sie brach so gänzlich mit der präsidentiellen Tradition. Und das ist Donald Trump. Das ist die Verkörperung dessen, wie er Politik machen möchte. Und in dem Hinweis auf die Idee Manifest Destiny. Es geht jetzt anders voran mit den USA, als wir es vielleicht gewohnt sind. Weg mit den Traditionen, weg mit dem, was quasi auch Präsidentialmacht bisher definiert hat. Die Schutzwelle sollen weg. Er sitzt jetzt hinterm Resolute Desk und es herrscht ein anderer Ton. Für viele in den USA auch ein gefährlicherer Ton, ein rauerer Ton.
Hansen, Sie haben ja den Vorteil oder auch den Nachteil, dass Sie mehrere tausend Kilometer entfernt Ihre Heimat mit diesem Abstand beobachten. Was sind Ihre Erwartungen denn für die nächsten 4 Jahre? Man kann es übrigens auch anders zahlenmäßig fassen. 1461 Tage Trump. Welche Erwartungen?
Ich glaube, dass wie in allen Präsidentschaften, in alle wird es nicht so heiß gegessen wie gekocht. Er wird 50% seiner Vorhaben durchsetzen können. Es wird sehr viel Kontra geben. Die Checks and Balances funktionieren in Amerika nach wie vor. Ich hoffe von den nächsten 4 Jahren, dass eine kulturelle Wende gibt, dass die extrem linke sogenannte Woke-Bewegung ein bisschen gekürzt wird, ein bisschen zurückgeschoben wird und dass Amerika auf seine alten amerikanischen Werte sich besinnt.
Das heißt also eher ein optimistischer Ausblick.
Ich bin eher verhalten optimistisch.
Auf die Ära Trump, Herr Kotz. Trump hat ja seinen Landsleuten eine goldene Ära in Aussicht gestellt. Fällt da eigentlich auch für uns was ab? Oder wird dieser Glanz dann der USA eher auf die Kosten der anderen, auch auf unsere Kosten
gehen? Das kommt jetzt ganz drauf an, wie wir darauf reagieren. Also vieles von dem, was er angekündigt hat, passt ökonomisch nicht zusammen. Da können wir ja später noch mal drauf eingehen. Anderes muss man aber auch ernst nehmen. Alles, was in Richtung Deregulierung geht, auch Bürokratieabbau geht, Wettbewerbsfähigkeit geht, da wird er möglicherweise dann schon neue Standards setzen. Und da müssen sich die Europäer, und zwar nicht, weil er irgendetwas macht, sondern in unserem eigenen Interesse überlegen, ob wir nicht unsere deutlichen Wachstumsschwäche nicht auch mit eigener Initiative adressieren sollten. Nicht um anderen zu gefallen, sondern damit wir selber nicht länger unter unseren Möglichkeiten bleiben.
Also eine Art Chance für die Europäer, auch was Wirtschaft angeht oder im ökonomischen Bereich Reformen.
Jeweils jetzt nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren und warten, was kommt denn jetzt an möglichem Ungemach, sondern ich würde es begrüßen, wenn wir hier viel stärker auch Vorschläge selber entwickeln, auf die neue Administration zugehen und eben nicht in so einer Defensivhaltung verharren.
Nun stammen die Vorfahren von Donald Trump ja aus Bad Dürkheim in der Pfalz und nicht aus Berlin. Aber in Berlin gibt es ein Sprichwort, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Das haben wir gestern auch in dieser Rede mit erleben können. Und wir gucken uns mal an, was Donald Trump in diesem Rahmen jetzt in der Art, wie er sich selbst sieht, im Selbstbild unter anderem gesagt hat. Von diesem Moment an, sagte Trump, ist Amerikas Niedergang vorbei. War Amerika denn, Frau Schäuble, Sie sind seit 2018 Korrespondentin vor Ort, ganz nah am Geschehen. War denn die USA bislang im Niedergang begriffen?
Das kommt wahrscheinlich auf den Standpunkt des Betrachters an. Wir haben den Übergang 2020, 2021 erlebt, die Ausläufer der Pandemie. Die Proteste im ganzen Land, dann kann man sagen, das Land war da auch ein bisschen arg da niedergelegen und hat sich dann wieder aufgerappelt. Natürlich sind manche Sachen im Argen und das weiß Donald Trump, diese Melodie spielt er. Er spricht diese enttäuschten Wähler an, die Angst um ihre Zukunft haben. Die Botschaften allerdings und die Lösungen, die er verspricht, sind nicht unbedingt dafür geeignet, ihnen zu helfen. Insofern wird man darauf warten müssen, ob seine Wähler schauen, was er macht, oder nur hören, was er sagt und damit schon ganz zufrieden sind.
Ja, sein Vorgänger und die Vizepräsidentin im Amt, die Vorgängerin von J.D. Vance, saßen da mit versteinertem Gesicht da, ein Niedergang. Ich glaube, wenn sie nicht durch Immunität geschützt werden, hätte Donald Trump sie am liebsten noch im Kuppelsaal verhaften lassen. Niedergang. Ist das wirklich jetzt das Resümee der beiden Jahre?
Also Donald Trump übernimmt erstmal eine amerikanische makroökonomische wirtschaftliche Situation, die wir als Europäer einem amerikanischen Präsidenten, die wir beneiden. Er hat es geschafft, Joe Biden hat es geschafft, eine Inflation, Juliane Schäuble hat es angesprochen, die natürlich nach der Pandemie quasi noch gipfelte, um mehr als 8 Prozentpunkte runterzudrängen. Der Punkt ist aber der, vor einer Wahl kamen diese Verschiebungen, besonders die makroökonomischen Verschiebungen, die kamen bei den Wählern nicht ausreichend an. Und deswegen haben sie ihre Stimme nicht gegeben nach dem Motto, it's the economy stupid, it's the perception of the economy stupid. Also es ist die Eigenwahrnehmung des eigenen Vorankommens. Und da ist wahr, dass all das nachwirkt, was die Demokraten quasi nicht geahndet haben nach der großen Finanzkrise 2008, 2009, dass die Banken damals too big to fail waren, dass sich viele entrechtet gefühlt haben von ihrem amerikanischen Traum. Dass 80% der Amerikaner inzwischen von sich sagen, sie können den amerikanischen Traum, wie sie ihn für sich geträumt haben, dass es der nächsten Generation besser gehen soll, so nicht mehr träumen. Und das war ein Land, was eben in großen Teilen auch geschmerzt hat. Das sieht man an der Opioidkrise. Und wenn sie dann nach ihren Gefühlen gefragt worden sind, und da ist Donald Trump der Master dieser Ansprache, das weiß er aus seiner Reality-TV-Fernsehkarriere, die Gefühle zu bedienen. Und das hat er getan und das hat er eben gestern wieder getan. Es ist eine Verlängerung des Bildes des amerikanischen Gemetzels aus der Amtsantrittsrede bei der ersten Amtsübernahme 2017. Es entspricht ganz oft der gefühlten Realität, jedenfalls in Teilen. Aber das, was er vorhat und die Auswirkungen der Politik, die sich einzahlen werden auf seine Wähler, sind umgekehrt, und auch das wissen wir jetzt aus Umfragen, nicht unbedingt, was seine Wähler wollen. Also da stehen, und da stimme ich sehr überein, da stehen jetzt konterkarierende Punkte gegenüber.
Da gibt es ja eine Meinung auch über andere Länder, dass gerade Wähler, die populistische Parteien wählen, eigentlich gegen ihre Interessen wählen. Welche Botschaft ist da gestern rausgegangen an die USA und den Rest der Welt? Ich meine jetzt auch mit dem, wie der ganze Tag auch ablief und auch mit diesen Informationen oder dieser Meinung, ab jetzt wird alles viel, viel besser.
Ich glaube, es ging darum, dass diese seit vielen Jahren bestehende und von den Demokraten vorangetriebene Lehre oder Ideologie, dass Amerika grundsätzlich schlecht ist und dass amerikanische Demokratie grundsätzlich nicht funktioniert und dass Amerikaner eigentlich nur noch schuldig sind und nichts zu bieten haben, dass das korrigiert wird. Also dass Trump sagt und die meisten Amerikaner, ich glaube auch viele Amerikaner, die Trump nicht gewählt haben, sagen, das reicht jetzt, ich will mich nicht selbst nicht hassen, ich will, dass meine Kinder nicht in der Schule lernen, dass sie schlechte Menschen sind, wenn sie noch 10 Jahre alt sind. Und ich glaube, dieses Gefühl und die Rückschlag gegen dieses Gefühl ist sehr stark in Amerika und ich hoffe auch persönlich, dass es ein bisschen korrigiert werden kann.
Das ist ja, also it's the economy stupid, also dass doch die Wirtschaft einen Wahlkampf entscheidet, ist jetzt relativiert worden. Welche Rolle spielt im Moment die aktuelle US-Wirtschaft?
Ja, also die Wähler schauen ja nicht auf die Zuwachsraten beim Bruttoinlandsprodukt, sondern die schauen darauf, wie hat sich meine eigene Einkommenssituation entwickelt. Und das war bis in die weite Mitte hinein eben nicht so rosig. Das ist auch ein Versäumnis der Demokraten, das offenbar gar nicht erkannt zu haben. Und deshalb konnte eben dann Herr Trump genau diese nicht nur Stimmung, sondern auch diese Entwicklung eben auch tatsächlich zum Thema machen und hat das ja offenbar auch ganz erfolgreich gemacht. Dass er natürlich jetzt erstmal von einem Niedergang spricht und alles ganz schlimm, also das machen manche Vorstandschefs auch ganz gerne, wenn sie neu ins Amt kommen. Also je stärker sie den Status quo runterreden, desto stärker können sie auch glänzen, was sie dann alles von dort aus verbessert haben. Ich denke, generell sollten wir vielleicht darauf achten, bei Herrn Trump nicht immer über jedes Stöckchen zu springen, ihn nicht zu dämonisieren und auch nicht seine Rhetorik immer allzu ernst zu nehmen. Also schon die Ideen, die dahinter stehen, die sollte man schon erkennen, aber sich nicht immer von jeder Provokation sofort triggern lassen.
Wir müssen hier bei dem Thema ein bisschen so zwischen den verschiedenen Bereichen hin und her springen. Frau Schäuble, wenn man sich das Atmosphärische gestern ansieht, also es fand ja nicht im üblichen Rahmen statt vor dem Kapitol. Das war, hatte möglicherweise Wetter- oder auch Sicherheitsgründe. Man hat dann am Ende viel Tanz und Schwurf gesehen. War das auch so ein etwas, was Trump tatsächlich gezielt versucht hat, in die Öffentlichkeit zu rücken? Jetzt wird was ganz anderes, auch in der ganzen Optik, in der Art, wie das präsentiert worden ist?
Es war wahrscheinlich ein bisschen mehr Country-Musik zu hören als bei Barack Obama oder Bill Clinton. Die Inszenierung dieser Geschichten, was ich bemerkenswert fand, dass er ja mehrere Reden gestern gehalten hat und dass man sich die genau anschauen muss, auch welchen unterschiedlichen Ton er angeschlagen hat. Das ist auch so ein bisschen, das ist typisch Trump. Er spricht eben zu unterschiedlichen Zuhörerschaften, Audiences, je nachdem, einmal härter, einmal, wie sagt man so, mehr Stammtischparolen und manchmal ein bisschen getragener. Und alles ist irgendwie innerhalb von wenigen Stunden, wie es passiert. Und dass das gestern nicht draußen vor dem Kapitol stattgefunden hat und nicht unten auf der Mall und nicht auf der Pennsylvania Avenue, das war schon auch ein bisschen, also für die Fans war das schade, die waren natürlich trotzdem draußen. Die sind ja nicht alle wieder abgereist. Sie sind da geblieben und sind durch die Stadt gemarschiert, waren jetzt auch nicht furchtbar sauer, aber sie waren ein bisschen verwirrt, was sie eigentlich tun sollten. Denn sie hatten irgendwie gedacht, sie können jetzt diese Masse bilden, als die sie sich ja fühlen, die Trump-Unterstützer, die ihn zurück ins Amt gebracht haben.
Hansen, da ist noch etwas aufgefallen, mir jedenfalls und einigen anderen auch noch. Weiß nicht, vielleicht ist das ja auch eine Petitesse. Sonst ist es ja üblich, dass die First Lady die Bibel hält, auf die der Präsident, der Neue, dann seinen Amtseid abgibt. Das hat er dieses Mal auffälligerweise nicht gemacht. Also das ist die erste Inauguration, an die ich mir erinnern kann, dass das nicht stattgefunden hat. War das Zufall? War das eine Nachlässigkeit?
Das frage ich mich auch. Es könnte so oder so gehen. Ich denke, er hat Gott oft zitiert in der Rede. Ich denke, es wäre ihm ein Vorteil, wenn er die Hand auf die Bibel gelegt hat. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Andererseits hat er auffällig viel diverse Religionen und Ethnien in seinem Kabinett. Da sind Hindus, gläubige Hindus dabei. Seine Tochter ist jüdische Glaube, also ist Judentum übergetreten und so weiter. Es kann sein, dass er einfach eher ein Mensch für, also sich so einen Mensch für alle hochmausen will, und sein Begriff von Gott ist ein Gott, der alle Religionen einflusst. Also, das ist aber nur eine Interpretation.
Bei der Predigt von des Sohns des berühmt-berüchtigten Billy Graham hatte man ja das Gefühl, also das Neue Testament muss jetzt gleich umgeschrieben werden. Da kommt der neue Messias, Jesus wird beiseite geschoben, das jetzt... Donald Trump, war das aus Ihrer Sicht eins zu viel gewesen, diese Art Religion und Politik zu verbinden?
Das war schon stark, aber seine Wählerbasis ist sehr religiös. Also auch die ganzen konservativen Wähler, die Demokraten richtig verteufeln, die sind sehr stark im Glauben. Und die Verteufelung von ihnen hängt auch mit der Verteufelung des Glaubens zusammen. Und da immer wieder zu erwähnen, ich bin nah am Glauben, ich bin nah am Gott, ist schon auch politisches Kalkül. Und es macht auch Sinn.
Frau Schäuble, Sie waren da direkt mit vor Ort. Wie haben Sie das empfunden?
Man muss vor allem auch sagen, er inszeniert sich ja als jemand, der durch Gottes Willen gerettet wurde, bei den Attentatsversuchen, und deswegen jetzt eine besondere Mission hat. Also das ist schon ein bisschen, ich bin selber katholisch, aber ganz so in den Vordergrund würde ich mich nicht stellen als Messias. Das hat was, zumindest für europäische Ohren, Ungewohntes. Ich weiß, dass die Wählerbasis deutlich religiöser und teilen auch evangelikaler ist, als wir das kennen. Aber wenn er es eben diese Vermischung mit dem politischen Auftrag und dem göttlichen Willen so sehr vermischt, da weiß ich nicht genau, ob die anderen Religionen da so viel Platz haben.
Was in Washington auch noch aufgefallen ist in den letzten Tagen, ist, die Opposition hat ja zu Protesten aufgerufen. Man hat mit 1 Million Menschen gerechnet, gekommen sind ein paar 10.000. Hat die Opposition in den USA angesichts der Vorkommnisse resigniert?
Nein, aber die Opposition hat und sucht sich gerade ein anderes Arsenal, mit demokratischen Methoden, mit juristischen Methoden gegen das vorzugehen, was dann schlussendlich wirklich die Veränderung bewirken wird. Das heißt, wir haben in schnellster Abfolge gesehen, dass Donald Trump mit seinem Permanent Marker die Dekrete unterschrieben hat, und genauso schnell gab es schon die ersten juristischen Anfechtungen dieser Dekrete, die übrigens auf eine ganz bestimmte Art und Weise von Stephen Miller, einem seiner Chefberater, zusammengetragen worden sind, nicht nochmal quasi die normale legislative und juristische Kontrolle durchlaufen haben, weil sie so schnell vorlegen mussten. To be fair, das macht fast jeder Präsident, der ins Amt kommt, gleich mal die Exekutivmacht voll ausnutzen. Aber sie sind eben auch nicht ausreichend gecheckt worden. Und so gibt das eine Breitseite für zumindest die Kritiker, auch besonders der einzelnen Politikbereiche, sich wirklich in der Sache gegen die möglichen Auswirkungen zu wehren, anstatt nur den Protest auf die Straße zu tragen. Also es muss eine deutlich organisiertere Opposition geben auf allen Ebenen. Das ist, glaube ich, der Opposition klar.
Jetzt haben wir ja 2021 erlebt, Herr Kurz, dass Joe Biden die Wirtschaftspolitik von Donald Trump gar nicht so sehr verändert hat. Passiert es jetzt wieder? Wir haben ja zum Beispiel diesen Inflation Reduction Act, eine sehr starke amerikanische wirtschaftsfördernde Maßnahme. Wird das ähnlich sein, dass da in dem Bereich gar nicht so viel passiert?
Also es wird sich schon einiges ändern, aber Sie haben völlig recht. In der Außenwirtschaftspolitik hatten die Amerikaner die Wahl zwischen zwei Protektionisten. Und in der Finanzpolitik zwischen zwei Big Spendern, wobei Herr Trump, so wie es sich abzeichnet, auch der größere Spender sei. Aber die Vereinigten Staaten sind auf einem fiskalisch nicht nachhaltigen Pfad. Das wird früher oder später korrigiert werden müssen. Ob das jetzt schon in den anstehenden 4 Jahren der Fall ist oder später, wird sich zeigen. Aber es gab leider da keine große Grundsatzdebatte. Wo sie sich deutlich unterscheiden, ist natürlich in der Deregulierungspolitik. Da geht jetzt Herr Trump in eine andere Richtung als sein Vorgänger. Bei der Migration müssen wir mal schauen. Also wenn er tatsächlich ernst machen sollte, die bis zu 5 Millionen irregulären Einwanderer wieder außer Landes zu bringen, das wäre ein krasser negativer Schock für die US-Wirtschaft. Da wird es auch innerhalb der Republikaner starke Widerstände geben. Da rechne ich eher damit, es wird so ein paar symbolische Maßnahmen geben, aber das in diesem Umfang wird vermutlich nicht stattfinden. Das würde einen drastischen Einbruch der Wirtschaftsleistung bedeuten. Das wird er nicht riskieren wollen. Interessant wird jetzt aber, was von dieser angekündigten Zollpolitik tatsächlich kommt. Und da gilt nun mal Folgendes, will mal so sagen, Sie können gegen Strafgesetze verstoßen und dann hoffen, dass Sie nicht erwischt werden oder einen gnädigen Richter bekommen. Wenn Sie gegen ökonomische Gesetze verstoßen, dann funktioniert das nicht. Die schlagen gnadenlos durch. Und das, was er sich vorstellt, also die US-Wirtschaft, das war ja so etwas wie ein großer Konzern. Da sind die Exporte die Erlöse und die Importe die Kosten. Und dann mache ich einen Strich drunter. Und wenn wir dann ein Außenhandelsdefizit haben, dann sei das schlecht. We are getting killed on trade, sagt er ja immer. Das ist natürlich Unfug. Und wenn er das jetzt mit einer sehr expansiven Finanzpolitik und gleichzeitig noch einer protektionistischen Handelspolitik meint, korrigieren zu sollen, wobei das gar kein Fehler ist, aber korrigieren zu sollen, dann wird er feststellen, dass das in einer vollbeschäftigten Ökonomie bestimmte Konsequenzen hat für das Zinsniveau, auch für die Preisentwicklung und dass das am Ende nicht dazu führen wird, dass er seine Ziele erreicht. Es ist auch nicht so, dass wenn er jetzt mehr die Importe besteuert, dass dann automatisch die auswärtigen Handelspartner diejenigen sein, die die tatsächliche, die faktische Steuerlast tragen. Ein Gutteil davon wird überwälzt auf die Konsumenten in den Vereinigten Staaten. Und das geht dann eben am Ende nicht auf. Man muss ein bisschen darauf setzen, dass er auch Berater hat, die ihm diese Konsequenzen klar machen.
Wer ist da Berater?
Na gut, Herr Lighthizer, der steht ja eher dann dafür, so einen ruppigen Außenhandelskurs einzuschlagen. Aber auch da Vorsicht, man kann auch die Flucht nach vorne antreten. Die europäischen Industriezölle gegenüber den USA sind etwas höher als umgekehrt. Da könnte man ja mal den Vorschlag machen, lass uns doch mal die gesamten Zölle im transatlantischen Verhältnis abräumen. Dann gewinnt ihr nach eurer Vorstellung sogar ein bisschen mehr als wir. Dann wird es sicherlich noch zusätzliche Rüstungskäufe geben und möglicherweise auch zusätzliche LNG-Käufe. Vielleicht hat man dann schon insgesamt einen Deal gemacht, der seinen Interessen dann entspricht und wo er dann auch seinen eigenen Wählern gegenüber sagen kann, seht ihr, ich habe was erreicht. Dieses unfaire Element, und da kann man ja durchaus mitgehen, also Industriezölle sind im transatlantischen Verhältnis völlig unnötig. Wenn wir die abräumen, dann haben wir sogar eine bessere Situation, als wir sie bislang haben.
Dafür, dass er Zölle zu einer seiner vier Top-Lieblingswörter erklärt hat, haben wir übrigens auch schon in der Umsetzung, und deswegen ist es immer wichtig, auf die Umsetzung zu gucken, gesehen, dass Scott Bessent und andere ihn schon eingehegt haben. Das wird faktisch der Wirtschaftsminister, das ist der USTR. Aber interessant ist wirklich zu sehen, was steht in diesem Exekutivdekret drin. Da steht nämlich eben nicht die Ankündigung von Zöllen mit großen Zahlen drin und es steht auch nicht die finale Bildung eines External Revenue Ministeriums drin, sondern es steht drin, es wird überlegt und nachgedacht werden. Das heißt wichtig ist, was auf dem Blatt steht. Ja. Und da müssen wir nochmal ansetzen. Es kauft Europa übrigens Zeit, solche Angebote zu machen. Denn das, was Herr Kurz beschrieben hat, wäre de facto eine Neuauflage von TTIP. Angebote zu machen,
das modernisierte. Das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und
den USA. Dass damals die wirtschaftliche NATO werden wollte. John Kerry hat es damals 2014 auf der Münchner Sicherheitskonferenz als solches verkauft. Es könnten sehr wohl Angebote der Europäer gemacht werden, um diesem Schneid etwas oder dem Wind etwas entgegenzusetzen. Also wir haben gerade gesehen über die letzten paar Stunden, dass sich Donald Trump gegebenenfalls bereit erklären würde, dort Zeit zu kaufen, solange er mit der Symbolpolitik weitermachen kann.
Das haben wir jetzt uns fast gedacht, dass er das sehr stark vereinfachen will, sich mit solchen Details, wie Sie sich ja gerade vorgetragen haben, vielleicht auch gar nicht beschäftigt, sondern das auch runterbricht auf ganz wenige Begriffe. Da gucken wir uns jetzt mal einen aus der Rede wieder an. Das passt jetzt ganz gut. Für US-Staatsbürger ist der 20. Januar der Tag der Befreiung. Er hat ja gleich diesen Tag der Befreiung gefeiert mit, glaube ich, 115 Executive Orders, wir haben es ja gerade schon gehört, die er unterzeichnet hat. am Kongress vorbei. Davon kann ein deutscher Bundeskanzler nur träumen, von solchen Möglichkeiten. Andererseits sind sie rechtlich ja auch stark anfechtbar. Werden da möglicherweise Herr Hansen Dinge versprochen, die er gar nicht halten kann, was dann auch auf ihn zurückfällt?
Jeder Präsident verspricht Dinge, die er nicht halten kann. Das ist ganz normal. Einige werden von Kongress angefochten, einige werden nicht finanziert, einige werden rechtlich angefochten. Es geht darum, dass er wahrscheinlich aber einige durchsetzen kann. Man hat auch eine Veränderung im Kongress schon gesehen. Vor 2-3 Wochen gab es ein sogenannten Laken-Riley-Gesetz. Das ist ein Migrationsgesetz. Also Migranten, die illegal hier sind und sich auch noch dazu straffällig machen, zurückgeschickt werden müssen. Und dieses Gesetz wurde, ich glaube, durch das Haus oder durch den Senat, also durch ein Haus durchgewunken. Mit der Hilfe von 48 Demokraten. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Demokraten vielleicht sagen, naja, das mit der Migration, da hat er vielleicht recht und die Menschen wollen das auch so haben. Vielleicht sollten wir ihn in der Migrationspolitik unterstützen. Da glaube ich, dass in bestimmten Bereichen Migrationspolitik, auch Kulturkriege, wird er Unterstützung erfahren.
Ich glaube, das ist nochmal wichtig, was Eric T. Hansen sagt, ist die Tatsache, dass ganz viel legislativ vorbereitet worden ist. Der 119. Kongress, der eben die doppelten Mehrheiten hat, sie sind sehr knapp im Senat, sie sind knapp im Repräsentantenhaus, aber die haben keine Nacht geschlafen und haben Gesetzesvorhaben vorgelegt in einem Tempo, wie wir es selten gesehen haben. Der Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation, das hat der Kongress schon vor 2 Wochen als legislatives Stück vorgelegt. Genauso übrigens auch Änderungen zum Wahlrecht und andere Dinge mehr, die weit mehr und schneller Auswirkungen haben werden, als die Exekutivdekrete, die quasi am Resolute Desk unterschrieben werden.
Jetzt ist ja gerade auch noch die Meldung gekommen, dass 18 Bundesstaaten Rechtsmittel einlegen dafür, dass man nicht Amerikaner von Geburt nicht Amerikaner sein kann, wenn man in den USA geboren wird. Frau Schäuble, 1500 Begnadigungen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol sind auch noch dekretiert worden. Wird da ist das schon der Beginn der Aushöhlung der dritten Gewalt? Ein Angriff auf die Gewaltenteilung, wird die Justiz ausgehöhlt?
Begnadigungen machen auch alle Präsidenten. Das an sich ist, glaube ich, da hat er die Freiheit, das zu tun. Joe Biden hat das Instrument ja auch sehr genutzt bis zur letzten Minute. Die Tatsache, dass er diese ganzen Fälle begnadigt hat, ist allerdings schon ein Schlag ins Gesicht, unter anderem auch der Polizisten, die das Kapitol geschützt haben. Das hat man auch gehört in Mordmeldungen. Das ist kein gutes Signal. Er ist das lebende Beispiel dafür, dass was in der Vergangenheit passiert ist, sich nicht unbedingt vor Gericht negativ auswirken muss. An ihm ist alles abgeprallt. Entschuldigung. Zwei Impeachment-Verfahren, diverse Anklagen, eine Abwahl. Er ist wieder da und jetzt hat er eben sein Wahlversprechen wahr gemacht, diese, wie er sie nennt, Geiseln zu befreien, was ein bisschen zynisch ist in diesen Tagen, aber das nur am Rande. Und hat die ganzen Strafen entweder hat sie begnadigt oder hat die Strafen umgewandelt. Das ist schon eine brutale Maßnahme. Er kann natürlich sagen, sieh doch, Joe Biden hat doch auch seine Familienmitglieder begnadigt. Insofern war das auch nicht, ist auch nicht so ganz gut gelaufen für den Rechtsstaat.
Der Unterschied sind natürlich bei dem Anschlag auf das Kapitol am 6. Januar sind 7 Polizisten umgekommen. Juliane Schäuble hat es angesprochen. Auch begnadigt wurde zum Beispiel ein Straftäter, der Polizisten getasert hat, die dann danach einem Herzinfarkt erlegen sind, die danach schwere Gehirntraumata hatten. Und auch da hat er nochmal einen Tabubruch, einen Damm durchbrochen, den selbst sein Vizepräsident ihm als Grenze aufgelegt hat. Er hat gesagt, J.D. Vance hat noch vor einer Woche gesagt, natürlich werden die schlimmsten Gewalttäter ihre Strafe absetzen müssen. Denn übrigens, die Polizeigewerkschaften im ganzen Land haben zu ganz großem Teil Donald Trump unterstützt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, welche Inkongruenzen muss dieses Weiße Haus, muss Donald Trump schlussendlich ausbaden? Denn die Tatsache zum Beispiel, dass der Schamane, den wir aus den Bildern vom 6. Januar kennen, also da, wo gestern ein wirklicher Kernstück einer demokratischen Grundordnung, nämlich die friedliche Machtübergabe, gefeiert wurde. Der Schamane, der da stand, um die amerikanische Demokratie zu diskreditieren, der sagte heute als erstes, geht er raus und kauft sich neue Waffen. Die Tatsache, dass die Proud Boys, die grundsätzlich hoch organisierten und wieder organisierten Milizen auf den Straßen Washingtons standen und auch im ganzen Land aktiv sind, wie viele unserer Terrorismusbeobachtenden Kollegen als großes organisatorisches Phänomen bezeichnen. Da brauen sich doch auch Kräfte zusammen, die jetzt, und im Englischen nennt man das Dog Whistling, eine Signalwirkung mitnehmen aus dieser Begnadigung. Und Juliane Schäuble hat es angesprochen, ich habe es gestern gesagt, ich finde, wenn man vor den Eltern spricht, derer, die ihre Kinder an den Hamas-Terrorismus verloren haben und dort das Wort Geisel benutzt, während sie stehen mit den Bildern ihrer toten Kinder und im gleichen Moment die rechtmäßig verurteilten Gewalttäter des 6. Januar ebenfalls als Geiseln bezeichnet, ich muss persönlich sagen, das fand ich menschenverachtend.
Frau Schäuble. Ich
darf was ergänzen?
Ja, bitte.
Einfach auch die Tatsache, dass er eben keine Unterschiede gemacht hat, dass er alle Fälle sich vorgenommen hat und bei allen im Grunde gesagt hat, ist nicht so wild, wie ihr das seht. Das ist, glaube ich, auch einfach eine heftige Botschaft, die nicht alle erwartet haben.
Hansen, steht und fällt denn der Erfolg von Trump, zumindest jetzt in der ersten Zeit, auch damit, dass er das Thema Migration löst, wie er angekündigt hat, millionenfach abschieben? Wohin? Viele Länder werden diese Menschen nicht zurücknehmen. Kündigte er da mehr an, als er dann am Schluss halten kann?
Er kann das nicht halten, ganz sicher nicht. Er weiß es auch. Er hat auch schon gesagt, zurückgenommen, gesagt, ICE wird vor allem die Kriminellen abschieben. Es geht darum, dass man weg von dieser offenen Grenzpolitik, diese stillschweigende, durch viele kleine Faktoren Politik, dass alle reinkommen dürfen, illegal. Die legale Migration fasst er nicht an, die legale Migration steht noch. Wenn man die größten Lücken schließen kann, dann ist das schon sehr viel getan. Und man sieht auch in der Vergangenheit, wenn man bestimmte Statistiken anschaut, wie zum Beispiel, wie viele Menschen sterben an der Grenze zu Mexiko bei dem Versuch, rüberzukommen. Bei Obama waren es, ich glaube, 800 im Jahr. Bei Trump waren es 200 oder 300 im Jahr. Bei Biden waren es wieder 800 im Jahr. Und man sieht, wenn man versucht, die Lücke zu stopfen und die nicht einfach gehen lässt, dann ist das schon eine große Wirkung. Und das ist alles, was man braucht.
Und ganz im Gegenteil, er hat ja sogar gesagt, Amerika steht den Zuwanderern offen, die hier auf legalem Wege kommen wollen. Und er denkt natürlich dabei an die gut Qualifizierten. Das ist das Beste, was einem Land passieren kann. Wir stehen ja hier auch im Wettbewerb um die Talente der Welt. Und es ist ja nicht skandalös, wenn man versucht, irreguläre Migration zu beenden und das auf einen vom Gesetz vorgesehenen Prozess wieder zurückführt. Ich kann mir vorstellen, da wird es wahrscheinlich irgendeine Fristenlösung geben, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt diejenigen, die hier sind, in irgendeiner Weise in einen legalen Status zu überführen. Das ist nicht nur gut für die Menschen selber, es ist auch gut für ihre Möglichkeit, sich ökonomisch zu entfalten. Und damit sind sie dann eben auch aus seiner Sicht wertvoller für die wirtschaftliche Entwicklung. Und zu sagen, okay, das ist jetzt das ist in der Vergangenheit nicht gut gelaufen. Jetzt bereinigen wir das und ab sofort gelten aber wieder die entsprechenden Zuwanderungsgesetze. Ich glaube, so kann er sich da schon insgesamt dann auch einer vernünftigen Lösung nähern.
Ich möchte aber noch mal ein paar Inkongruenzen deutlich machen, die, glaube ich, ganz wichtig sind. In der ersten Amtszeit hat er gesagt, nein, H-1B-Visas, also für Hochqualifizierte, die gibt es auch nicht. Und besonders Muslime werden natürlich an die Grenzen verwiesen. Das war der sogenannte Muslim Ban. Da haben sich dann amerikanische Städte selber organisiert, wie Boston zum Beispiel, in der Biotechnologie führende Stadt. Die musste ihre eigenen Arbeiter heranholen. Diese Idee, das geht direkt entgegen dessen, was er gestern beschlossen hat, nämlich das Geburtsrecht für Nicht-Amerikaner abzuschaffen. Das wird eben besonders viele ursprünglich indischstämmige mit H-1B-Visa ins Land geholte,
ich sag, das werden jetzt 18
mit den hochqualifizierten Visen geholt werden, die hier ihre Kinder bekommen haben, also hier in den USA ihre Kinder bekommen haben. deren Status jetzt quasi auf der Kippe steht, wenn ein oberster Gerichtshof bei einer möglichen Verfassungsänderung, 14. Verfassungszusatz, dem stattgeben. Und es zeugt übrigens von einer sehr schnellen Veränderung in der Debatte. Und da sind wir gleich bei der Rolle von Elon Musk und Mark Zuckerberg und anderen. Denn was ein Kern der Republikaner will, ist eigentlich ganz generell Migration einschränken. Und wir haben es angesprochen, wer kann schnell abgeschoben werden? Das sind die, die ihre Bevölkerung zurücknehmen, darunter auch Haiti. Haiti genießt oder Haitianer genießen einen legalen Status, sind stark in der fleischverarbeitenden Industrie, in großen Industriezweigen der USA tätig. Die könnten aber, und das wollen übrigens die Mehrheit der Amerikaner nicht, relativ schnell in Flugzeuge geladen werden. Man weiß, wo sie sind. Und das würde sich alles konterkarieren. Das heißt, diese Regierung muss relativ schnell auch mit den Inkongruenzen im eigenen Repräsentantenhaus im Senat arbeiten. Sie brauchen eine klare Linie. Zurzeit konterkariert sich das alles noch ganz stark. Es kann für große Turbulenzen im Arbeitsmarkt sorgen. Das kann er auch nicht wollen. Das weiß er auch. Also diese Kaskade von Dingen, die er sich aufgebaut hat, besonders in der Wirtschafts- und der Arbeitspolitik. Das kann schnell wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, wenn diese grundsätzlichen Inkongruenzen, da stehen eigentlich kulturelle Fragen im Raum, religiöse Fragen, Fragen der Hautfarbe, Fragen der Ethnien, das muss die Republikanische Partei für sich lösen. Und er muss verstehen können, dass er quasi beide Dinge im Blick haben muss. Das ist nicht sein Stil.
Frau Schäuble, wer hat da möglicherweise, wer sitzt am längeren Hebel? Diejenigen, also Elon Musk, die ja auch wirtschaftliche Interessen haben, oder die traditionellen Republikaner. Man könnte ja die Frage auch stellen, könnte es sein, dass in Zukunft der Schwanz Elon Musk mit dem Hund wackelt?
Das ist eine der wichtigsten Fragen der nächsten Monate. Ich fand es schon bemerkenswert, dass die App gestern abgeschaltet wurde, mit der man Termine legal beantragen konnte. Also so viel zu. Er will das alles in legale Kanäle lenken. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, er will vor allem, Stand jetzt, ein Signal der Abschreckung senden, um eben sagen zu können, seht her, und da ich komme, und schon gehen die Zahlen runter. Das wird ihm wahrscheinlich auch gelingen. Das ist aber noch keine Lösung. Und da sind die internen Grabenkämpfe, werden gigantisch sein. Denn es gibt da schon auch sehr rechte Vertreter in seinem Umfeld, in seiner Regierung. Steve Miller wurde angesprochen. Die wollen eben deutlich weniger. Und die sagen eben auch, ja, ist doch egal, wenn dann da die Hispanics in der Küche fehlen oder auf den Feldern. Das können ja auch die, keine Ahnung, Schwarzen machen, die eh schon im Land sind. Also da ist schon auch, sind auch einfache Milchmädchenrechnungen dabei. Und ich glaube, dass am Ende die Realität gewinnen wird, wenn man mit Migrationsexperten spricht. Es ist weder möglich, die Grenze komplett abzuriegeln. Es ist gar nicht möglich, da eine Mauer so zu bauen, wie er das immer sagt. Die Menschen werden immer kommen, und man muss das legale Einwanderrecht reformieren. Einwanderungsrecht, das ist seit langem bekannt, und es ist seit langem im Kongress, liegt es auf Eis oder ist blockiert. Und da sind die Parteien in der Pflicht, aber vor allem auch die Republikaner in der Pflicht. Es gab einen Kompromiss, und den hat er selber boykottiert, weil er das Thema im Wahlkampf haben wollte. Also man könnte schon deutlich weiter sein in Amerika.
Ich höre immer wieder so Argumente, dass wir illegale Migranten brauchen für die Wirtschaft, für dies und das, und dass es sehr wichtig ist, für illegale Migranten zu haben. Aber wo ich wirklich ein Problem habe, und das war eine der Sachen, wo ich mich von den Demokraten richtig getrennt habe, ist, das System der illegalen Migranten in der Wirtschaft ist, sie arbeiten unter dem Mindestlohn, sie arbeiten ohne rechtlichen Schutz. Wenn sie vom Bau fallen, genau wie hier in Deutschland, wenn jemand aus Weißrussland vom Bau fällt und das Bein bricht, wird er nicht zum Krankenhaus geschickt, er wird nach Hause geschickt und der Nächste wird rangeholt, weil er die in fast sklavenähnlichen Verhältnissen leben. Und zu sagen, wir brauchen mehr illegale Einwanderer, die unsere Drecksarbeit für uns machen und denen wir nichts zahlen wollen, das finde ich zynisch bis wirklich abartig. Und das ist mein Problem mit den Demokraten und diese Philosophie, die übrigens der größte Linke von allen, Marx, Ausbeutung hätte genannt.
Ja, also abgesehen davon, illegale Einwanderung zu fordern, ist ein Widerspruch in sich. Also ein Staat definiert sich ja dadurch, dass er Einfluss darauf hat, wer kommt und wer nicht kommt. Und dann,
ich würde gerne noch einen anderen Aspekt, dass wir vielleicht von der kurz vor der Migration auch noch Abstand nehmen. Ich glaube, wir haben da auch ausführlich darüber gesprochen. Wir gucken uns noch mal an, was er noch gesagt hat in der Rede. Und einen anderen, wir haben ihn den Panama-Kanal nicht an China gegeben, wir haben ihn an Panama gegeben und wir holen ihn uns zurück. Jetzt ist ja die Situation in Panama so, da gehört ja jetzt zur Souveränität Panamas dieser Kanal. Aber am Ein- und Ausgang dieses Kanals haben die Chinesen zwei Häfen gebaut. Da muss man ja eigentlich, Frau Schäuble, fast Verständnis haben, dass das auch die Sicherheitsinteressen der USA berührt und dass Trump hier ein besonderes Augenmerk drauf gelegt hat.
Gut, wenn man Verständnis dafür haben muss, dass man wirtschaftliche Ungleichgewichte mit militärischen Drohungen löst, dann vielleicht schon. Also es ist halt ein typisches Trump-Vorgehen. Er nimmt eine Situation, die es gibt, und überhöht mit seiner Rhetorik, was passieren wird, um in eine Verhandlungsposition reinzukommen, in der er sehr gut dasteht. Dann droht er eben mal mit militärischer Gewalt, um am Ende, wie er sagt, die Kosten zu senken, die Gebühren zu senken für amerikanische Schiffe. Das ist also die Frage, ich fand es auch überaus interessant, wie wenig China generell gestern eine Rolle in seinen Reden gespielt hat. Das hat mich tatsächlich überrascht, denn in den letzten Jahren hatte man das Gefühl, das ist das allergrößte außenpolitische internationale Thema überhaupt. Das hat er wirklich gar nicht gestreift. Und da gibt es noch sehr, sehr viel, was wir erleben werden in den nächsten Wochen und Tagen vielleicht schon auch. Und es war ja auch ganz interessant, wie er mit TikTok umgegangen ist. Also die China-Frage ist eine sehr, sehr offene Frage zurzeit, finde ich. Da ist ein bisschen mehr Spiel drin.
China hat ja auch ein Augenmerk mit Russland auf Grönland geworfen. Bodenschätze, aber auch die höchst spannende und wichtige geostrategische Lage. Gehört ja eigentlich zum Gebiet des Nordatlantikpaktes. Auch da haben die USA Sicherheitsinteressen. Ist die Frage, ob das wirklich so abwegig ist, dass Trump da auch sich Sorgen macht, wie es da weitergeht?
Das ist überhaupt nicht abwegig. Das hat sich übrigens die beiden Regierungen auch schon gemacht und die Barack-Obama-Regierung auch schon. Da ging es darüber, da war die Frage, ob man den Arktisrat, den Arctic Council, eigentlich ein nicht politisches Gremium, in dem Chinesen und Russen nur beisitzen, ob man das politisiert, ob man das auch in eine Art NATO aufbauen oder überführen muss, um dort besonders Seewege, militärisches Gerät und die Bewegung von militärischem Gerät zu verfolgen. Wir wissen, die Russen testen kleinere Nuklearkapazitäten in ihrem Teil der Arktis am Barentsmeer. All diese Dinge sind absolut legitime Fragen. Auch chinesische Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt sind legitime Fragen. Da sagte damals Joe Biden zusammen mit der Europäischen Union, wir müssen das, was er damals, das, was die Europäer den Global Gateway nannten und was Biden Build Back Better nannte, das müsste man zusammenlegen, um diesen chinesischen Ambitionen etwas entgegenzusetzen. Das war die proaktive, produktive Art und Weise, daran zu gehen. Trump macht es anders, aber wie immer bei Trump steckt hinter all diesen Rauchfahnen Wahrheit, mit der sich alle Alliierten, Verbündeten befassen müssen und wirklich diese Kernerkenntnis dann in politische Angebote und Verhandlungsmöglichkeiten
umsetzen
müssen.
Zu Trumps Rede gehörte gestern auch, dass er das Fazit seiner Präsidentschaft schon vorweggenommen hat. Da schauen wir uns das letzte Zitat an. Mein stolzes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Versöhners sein. Herr Hansen. Wenn jemand so unberechenbar ist wie er oder mit der Unberechenbarkeit spielt, was er jetzt auch angekündigt hat, wird das möglicherweise als Friedensstifter und Versöhner, schluckt man im ersten Moment, wenn man sowas hört?
Ja. Well, erstens mit der Unberechenbarkeit spielt er sehr gut, er ist sehr erfolgreich damit. Aber das mit diesem Satz, das ist mir aufgefallen. Er kann jetzt nicht mehr kandidieren, er kann jetzt ein drittes Amtszeit nicht haben. Er sorgt sich jetzt um seinen Platz in der Geschichte. Und er will nicht in der Geschichte stehen als der Mann vom 6. Januar oder als Rassist oder sonst was. Er will etwas aufbauen und seine Ambitionen sind groß, er will zu den Großen gehören. Es kann sein, dass er es schafft, dass er ein, zwei Dinge tun. Er ist ein hochintelligenter Mann, dass er ein, zwei Dinge tut, die ihm in diese Richtung bringen. Und sowas wie Grönland zu einem 51. Bundesstaat zu machen oder Kanada, das würde dazugehören zum Beispiel.
Gut, wir können uns ja bei Donald Trump eigentlich bedanken, dass er auch in den nächsten Jahren dafür sorgt, dass wir auch noch viele Themen für die Phoenix-Runde haben, auch mit Ihnen zum Beispiel. bedanke mich bei Juliane Schäuble, zugeschaltet aus Washington, bei Katrin Klüber-Eschbruck, bei Professor Stefan Kotz und bei Erik T. Hansen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde die große Ungleichheit. Haben Superreiche zu viel Macht? Da schauen wir natürlich auch noch mal in die USA. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Bernd Rasin, darin unter anderem eine Rede von Marc Rubio. Das ist der zukünftige US-Außenminister und er hat sich natürlich zur neuen Außenpolitik seines Landes geäußert. Bleiben Sie bei uns.